Heute im Podcast geht es um Leben, Abschied und die Kunst, mit dem Tod umzugehen. Ein wirklich inspirierendes Gespräch mit dem Trauerredner Sven Komorowski.
Aber rein was jetzt die Arbeit angeht, war es eine Frau, die durch Suizid verstorben ist und wir sie dann nochmal in der Kirche aufbahren konnten und die Familie dann quasi mit jungen Leuten, mit jungen Kindern am Sarg standen und wo wir den Sarg dann rausgetragen haben, standen dann auch die ganzen Freunde der Kinder dann draußen und haben dann mit denen mitgeweint und in den Arm genommen und sowas. Und das ist dann, wo man dann auch selber für sich dann mal am Himmel guckt und ja, einfach mal durchschnaufen muss.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, in diesem bewegenden Podcast-Interview dreht es sich um ein Thema, das uns alle früher oder später betrifft, aber dennoch oft im Alltag verdrängt wird, nämlich den Tod. Mein Gast Sven Komorowski ist Trauerredner. Wir haben darüber gesprochen, wie die Gesellschaft heute mit dem Tod umgeht, welche Rituale und Möglichkeiten es gibt, würdevoll Abschied zu nehmen und was wir tun können, um uns auf den Verlust eines geliebten Menschen vorzubereiten. Für mich als Interviewer war natürlich dieses Gespräch besonders emotional. Erst vor kurzem habe ich meine eigene Mama zu Grabe getragen und Sven war es, der bei ihrer Beisetzung die Trauerrede hielt. Seine Worte waren damals wie heute von tiefem Mitgefühl und einer besonderen Wärme geprägt. Alle Anwesenden haben hier Trost gespendet bekommen. In diesem Interview wurde mir einmal mehr bewusst, wie wichtig Menschen wie Sven sind, die anderen in den schwersten Momenten ihres Lebens beistehen und ihnen eine Stimme für das Unaussprechliche geben. Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass wir den Tod nicht fürchten, sondern ihm mit Offenheit begegnen sollten. Jeder Abschied ist schmerzhaft, aber auch eine Gelegenheit, das Leben der Verstorbenen zu feiern und ihnen auf ihre ganz eigene Art und Weise Danke zu sagen. Wo auch immer ihr den Podcast hört, liebe Freunde, das Leben ist wie eine Blume. Sie blüht nur im Moment, nicht in der Erinnerung an gestern oder der Sorge um morgen. Ja, lieber Sven, schön, dass du heute im Gera Stadtgeflüster zu Gast bist.
Ich freue mich auch und danke für deine Einladung. Ja, und bin gespannt, was du heute für Fragen stellst.
Ja, ich habe einige Fragen. Also ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch, glaube ich, ein Thema, das viele bewegt, meistens immer erst am Ende, oder? Wie würdest du das sehen? Also wie denkst du selber über den Tod nach?
Also mittlerweile ist es so, dass wirklich viele kommen und sagen, sie wollen ihre Bestattung im Voraus schon geplant haben. Es nimmt immer mehr zu. Es war jetzt lange Zeit so, wo will ich nicht wissen, geht mich nichts an. Aber mittlerweile kommen sie und sagen, so, jetzt Nägel mit Köpfen, jetzt will ich wissen, was kostet das? Und ich lege das auch fest.
Also der irgendwann mal verstirbt, macht genau. Das schon im Vorfeld. Aber wir gehen auch nochmal im Einzelnen drauf ein. Sag mir mal bitte, wie bist du denn eigentlich Trauerredner geworden? Und erzähl mal kurz was von dir. Hast du das gelernt? Gibt es da eigentlich auch so einen Ausbildungsberuf dafür? Oder wie wird man das? Wie wird man Trauerredner?
Also gelernt habe ich Landwirt, ne? Also aus einer ganz anderen Sparte eingestiegen und hatte so als Jugendlicher schon immer so den Drang, mal in so einen Bestattungswagen zu gucken. Und dann hat sich das dann 2010 ergeben, dass ich dann in eine Firma reingerutscht bin. Ja, und dann 2011, glaube ich, musste ich dann meine erste allgemeine Rede vor Leuten sprechen und habe dann gemerkt, oder recht schnell gemerkt, dass das mir Spaß macht. Ja, und dann kamen dann die persönlichen Reden und die immer weiter ausgebaut. Und jetzt mittlerweile seit 2011, was rein Reden angeht, bin ich dabei.
Hast du da einen gewissen Stil, den du als Redner für dich entwickelt hast?
Es soll möglichst individuell sein und bleiben. Ne? Sicherlich hat man bei der einen oder anderen Rede den Anfang oder das Ende immer wieder mal auch mit dabei. Aber was das Persönliche angeht und auch der Einstieg in das Persönliche ist immer individuell auf die Person, auf die Familie zugeschnitten.
Aber du kannst ja auch nur so gut sein, wie die Familie dir das sozusagen zuarbeitet, oder?
Das ist richtig.
Und also, wie hat sich das so in der letzten Zeit entwickelt? Also du hast vorhin gerade gesagt, es kommen immer mehr Leute schon im Vorfeld. Schreiben die Menschen ihre Trauerrede mittlerweile auch schon selber, oder?
Es gibt wenige, die das machen, wo ich dann auch sage, wenn es gut formuliert ist schon, übernehme ich das auch. Mhm. Weil es gibt nichts Persönlicheres als die Worte der Familie. Und warum soll man dann irgendwo nochmal da drin rum vorwerken?
Ich finde das ja schon irgendwie spannend, weil ich sage jetzt mal, ich möchte halt nicht, dass bei einer Trauerrede, wenn über mich gesprochen wird, irgendwelcher Mist erzählt wird.
So eine Rede ist immer eine Gratwanderung. Also man versucht schon immer das mit reinzunehmen, was die Familie sagt. Man muss halt auch letzten Endes auch vertrauen, dass die Familie richtige Antworten gegeben hat, sage ich jetzt einfach mal so. Weil man kennt die Person oftmals ja gar nicht. Mhm. Und man kann nur das sagen, was auf den Zettel steht. Und dann muss man halt einfach dann, ja, das dann auch hinnehmen, wenn dann doch irgendwie mal was Falsches erzählt wurde, weil ich als Redner kann es nicht wissen.
Sag mir mal, bevor das natürlich losgeht, gibt es da von deiner Seite her so Tipps, muss man ja sagen, wie man das am besten, diese Beerdigung und die ganze Trauerfeier, wie man die am besten auch als Familie vorbereiten kann?
Sich Gedanken machen, was man will. Das ist erstmal das A und O, ne? Gerade auch die Bestattungsform, ne? Soll es Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung, Waldbestattung, soll es dahingehend was werden und dann natürlich auch sich Gedanken machen über die Rede, dass man da schon mal Stichpunkte sich aufschreibt, was will ich als Familie von dem Verstorbenen, der Verstorbenen hören und dann natürlich dann auch letzten Endes offen mit dem Bestattungshaus und auch mit dem Redner dann umgehen.
Hast du da schon mal außergewöhnliche Vorstellungen einer Familie gehabt, die gesagt haben, wir hätten das gerne so und so?
Kommt manchmal letzten Endes nur bei der Musik, wo man dann irgendwann mal sagen, wir spielen vieles, aber halt auch nicht alles.
Ne? Was zum Beispiel spielt er nicht?
Ja, wenn es dann politisch irgendwo motiviert ist, ne, dass dann, wo man dann sagt, nee, also sucht euch, wenn, dann von der Band irgendwie was anderes aus, aber nicht jetzt irgendwie so ein typisches Lied vor.
Du hast gerade gesagt, Erdbestattung und Feuerbestattung und was war es noch? Waldbestattung gibt es. Und was ist eigentlich so das, was am meisten gemacht wird? Und was denkst du, warum?
Mittlerweile die Feuerbestattung. Mhm. Ne, selbst bei einer Waldbestattung oder Seebestattung geht ja eine Feuerbestattung voraus. Der Wandel ist halt einfach nur dahingehend, weil viele Menschen ziehen weg und die Leute werden halt auch immer älter. Und somit ist die Pflege eines eigenen Grabes, meinetwegen Erdbestattung, wesentlich anstrengender und auch länger durchzuführen als bei so einem Urnengrab, was ja viel, viel kleiner ist und wo man auch Möglichkeiten hat, das in Pflege zu geben oder komplett von vornherein schon mit Pflege zu haben.
Aber nochmal ganz kurz zu den Tipps. Du hast im Vorfeld erzählt, Mama, schreib mal auf, Opa oder Papa, schreib mal auf.
Genau.
Das ist ein schöner Tipp, also den finde ich ganz gut.
Also das hatte ich bei meinen Eltern gemacht, die dann auch 2018 und 2019 schon verstorben sind. Hatte ich weit im Vorfeld zwei Bücher mir besorgt. Das heißt einmal Papa, schreib mal und Mama, schreib mal oder erzähl mal. Und da sind halt Fragen drin von Kindheit bis ins hohe Alter schon festgelegt, wo man dann wirklich sagen kann, okay, heute habe ich mal Zeit, ich nehme mir das Buch mal her und schreibe dann einfach mal rein. Weil, wie gesagt, nur die Person kann wissen, was in dem Leben passiert ist. Mhm. Also im speziellen Fall. Und das hatte meine Mutter tatsächlich auch gemacht. Und es hat für die Rede wirklich auch geholfen, weil selbst wir als Kinder wussten von der Familie, von der Mutti, vom Vati nicht alles. Mein Vater hat es nicht gemacht. Der hat sich gedacht, nö, geht mich nichts an, ich lebe noch. Und
also ich habe ja meine Mutter auch jetzt erst vor kurzem zu Grabe getragen und muss auch sagen, die letzten Wochen und Monate habe ich viel Zeit mit ihr verbracht und ganz ehrlich auch tatsächlich sie nochmal komplett neu kennengelernt. Also von daher, ich wusste wirklich auch nicht alles, war ganz überrascht, als sie das und das erzählt hatte, aber das konnte man natürlich dann auch schön in der Trauerrede mit verwenden. Ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, das auch irgendwie niederzuschreiben, damit man sich da auch im Guten daran erinnert.
Genau.
Gibt es auch so Bestattungen, wo niemand kommt?
Mittlerweile ja. Ja, das nimmt auch wirklich zu, dass die Leute sagen, wenn es jetzt noch Angehörige gibt, ich kann das nicht oder es sind halt einfach auch Kinder, die bestattungspflichtig sind, aber wo der Kontakt seit 20, 30 Jahren zu den Verstorbenen abgebrochen war, die dann sagen, ich muss ihn jetzt halt unter die Erde bringen, aber ich bin bei der Trauerfeier nicht dabei, es geht mich nichts weiter an. Oder halt eben der Betreuer, der eigentlich ja nichts mehr damit zu tun hat, aber niemand weiter mehr da ist.
Wie geht so eine Bestattung? Also wenn da niemand kommt, was ja schon an für sich traurig ist.
Das ist dann so, dass wir dann auf dem Friedhof Bescheid sagen, du pass auf, bei dem Fall ist es so, da gibt's niemanden, setz die Urne bei, ohne Teilnahme und dann passiert das halt einfach.
Aber da ist nicht in der Kapelle, dass da irgendwas gar nicht, sondern das ist ausschließlich so.
Also das ist dann wirklich, wenn man dann sagt, gerade jetzt auf dem Ostfriedhof hier in Gera, ist eine Bestattung gewesen, dann passt die gerade dann noch mit zeitlich dazwischen. wird die Urne dann beigesetzt.
Was ist eigentlich so, ich sag mal, die Aufgabe eines Bestattungshauses, in dem du ja arbeitest? Wir können ja die Firma ruhig mal nennen.
Ja, das ist Bestattungshaus Franke aus Weida. Und ich habe.
Aber ihr habt ja noch mehr Dependancen in Gera, habt ihr?
Genau, wir haben in Gera eine Filiale.
Da bist du ja.
Da sitze ich, genau. Dann in Ronneburg. Und in Berger.
So, und jetzt die Aufgabe. Ich war da ganz verwundert, was ihr so alles an Aufgaben übernehmt.
Also es geht von der Überführung des Verstorbenen, der Verstorbenen.
Aber vielleicht nochmal diese Überführung, gleich nochmal darauf eingegangen. Also wie funktioniert das? Ihr werdet angerufen, je nachdem, wo jetzt der Tote liegt.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie so eine Zeitfrist, ne?
Genau, das sind mindestens 2 Stunden, wo der Arzt dann kommen sollte, ne, Betonung liegt auf sollte, weil oftmals lassen sie sich auch mehr Zeit. Und wenn dann die Leichenschau durchgeführt wurde und auch der Totenschein erstellt, dann können wir quasi kommen und den Verstorbenen überführen. So, und da geht es halt oftmals schon, wissen Sie, welchen Friedhof mal geplant ist oder sowas, und dann entweder Ostfriedhof oder die Feuerbestattung in Ronneburg.
Damit beginnt das
und dann wird mit der Familie ein Termin vereinbart, wo es dann geht, das Trauergespräch zu führen, Formalitäten zu klären, was können wir mit abmelden, und da geht es wirklich dann von der GEZ-Abmeldung über Krankenkasse, die Rentenabmeldung und auch Beantragung der hinterbliebenen Rente, sei es jetzt Waisenrente bei Kindern oder halt eben die Witwenrente, Witwerrente bei den hinterbliebenen Eheleuten. Und die Krankenkasse, wie gesagt, die melden wir auch mit ab. Und standesamtliche Abmeldung natürlich dann.
Und ihr zieht auch die Toten entsprechend würdevoll an. Also das war auch für mich neu.
Genau, wenn die Familie das wünscht. Ne, wir sagen halt auch immer noch mit dazu, auch direkt bei der Abholung dann. Wenn das gewünscht ist, dass die Mutti, der Vati nochmal die Lieblingskleidung vielleicht anziehen möchte oder angezogen bekommen soll, dann geben Sie uns die bitte mit und wir machen das dann auch mal. Und wir bieten halt das dann auch an, da nochmal ein Bild zu machen, ne, dass dann die Leute dann halt einfach auch sehen, ja, die haben es auch gemacht. Ne. Weil die Zweifel werden halt auch immer größer, wird dann überhaupt alles so gemacht, wie es gesagt wird.
Hast du das Gefühl, dass die Familien oder des Verstorbenen oder der Verstorbenen, dass die dann überfordert sind, wenn es dann soweit ist? Also nimmt das zu oder wie schätzt du das ein?
Grundsätzlich ist jeder verwirrt und überfordert, wenn es plötzlich jemanden vor sich liegen hat, den man geliebt hat und der verstorben ist.
Oder wahrscheinlich unerwartet oder erwartet. Da gibt es wahrscheinlich dann auch Unterschiede,
genau,
oder?
Da gibt es auch einen Unterschied. Ne? Das war jetzt auch erst kürzlich gewesen. Da kam auch eine 86-Jährige, also die ist verstorben mit 86 Jahren, auch das Beileid ausgesprochen. Und da sagt die Tochter, ja, danke, aber wir haben damit ja auch gerechnet. So, und dann gibt es aber natürlich auch den 96-jährigen Opa, der verstorben ist, wo man dann sagt, okay, in dem Alter darf man auch sterben, wo die Familie aber völlig am Boden zerstört ist und sagt, um Gottes Willen, jetzt ist er verstorben. Ne? Also das sind immer so zwei Paar Dinge, die geklärt werden müssen und wo halt auch unterschiedlich ist.
Was war mal die emotionalste Beerdigung für dich?
Rein persönlich jetzt für mich, klar, die von meiner Familie, ne, von meinem Vati und von meiner Mutti. Aber rein, was jetzt die Arbeit angeht, war es eine Frau, die durch Suizid verstorben ist und wir sie dann nochmal in der Kirche aufbahren konnten und die Familie dann quasi mit jungen Leuten, mit jungen Kindern am Sarg standen, und wo wir den Sarg dann rausgetragen haben, standen dann auch die ganzen Freunde der Kinder dann draußen und haben dann mit denen mitgeweint und in den Arm genommen und sowas. Und das ist dann, wo man dann auch selber für sich dann mal am Himmel guckt und ja, einfach mal durchschnaufen muss.
Kannst du das immer gut verkraften, sagen wir mal? Nimmst du das mit in die Familie oder bist du da trainiert, zu sagen, okay, hier schalte ich dann ab, wenn ich dann zu Hause meine Tür aufschließe?
Wenn der Alltag da ist, sprich Pflegeheime, Krankenhaus, Abholung und sowas, das, wie sagt man heutzutage, tangiert mich nicht. Da kann ich gut abschalten, da mache ich wirklich meine Bürotür zu und habe Feierabend. Damals war ich noch in der Überführung mit tätig. Wenn es dann an Kripo-Fälle ging, Unfälle, Verkehrsunfälle, Suizide, das nimmt man natürlich dann schon noch eine Weile mit und redet dann auch entweder mit den Kollegen auf der Rückfahrt schon oder mit dem Chef. Und wenn es dann wirklich immer noch brennt, dann auch mit der Familie. Sprich mit der Frau, mit dem Mann, je nachdem, was man halt zu Hause hat, weil wir haben ja auch noch Frauen mit im Betrieb, dann sollte man wirklich dann auch dann da reden. Weil wirkliche Hilfe von außen, so wie die Seelsorge bei der Feuerwehr, haben wir ja als Bestatter nicht.
Wie machst du das selber? Gibt es da irgendwie Weiterbildung, die der Betrieb anbietet, oder ist das einfach eine Learning-by-Doing-Sache?
Ich denke, das ist Learning-by-Doing, dass man einfach so versucht, mit sich selber das auszumachen. Ne?
Und in deiner Familie, wie reagieren? Also man erzählt ja trotzdem mehr über die Arbeit. Mhm. Also kommen die alle damit gut zurecht in deiner Familie?
Meine Frau schon, auch das Umfeld, sag ich mal, was die Größeren sind, kommen damit gut klar. Meine Tochter nicht so mit ihren 10 Jahren. Die sagt immer, Papa, ich habe Angst vor deinem Beruf und ja, muss man halt auch akzeptieren.
Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt in der Familie, also wenn bei uns in der Familie jemand irgendwie Fahrerlaubnis macht, dann müssen sie logischerweise oder kommen sie automatisch zu mir. Ein Führerschein, ist das jetzt bei dir in der Familie auch so?
Ja, also ich hatte jetzt kürzlich im November meinen Onkel, na, wo auch die Tante gesagt hat, es gibt keinen anderen Bestatter. Ich hätte zwar da an dem Ort auch das machen können, aber ich weiß, dass du Bestatter bist und du machst es jetzt. Ist natürlich auch immer eine Aufgabe dann. Na, dass
also du hältst dann auch die Rede, also du organisierst nicht nur alles, sondern du hältst dann auch die Rede.
Also da, wo ich es kann, na, wenn es wirklich nicht zu sentimental oder dann zu emotional wird, halte ich die Rede auch selber.
Für deine Eltern hast du selber gehalten?
Nein.
Oder? Nee, ging nicht.
Da hätte ich nie ein Wort rausgekriegt. Mhm. Das habe ich dann an meinen Kollegen abgegeben, habe gesagt, du machst das, du kannst das gut und halt mich da bitte raus. Ich schreibe dir alles auf, was ich weiß, haben das Buch zur Hilfe gehabt, aber ich halte ihn nicht.
Gibt es da viele Bestattungen oder Trauerfeiern, wo die Angehörigen selber die Rede halten?
Hin und wieder.
Ja, aber eher selten, oder?
Eher selten. Na, wir hatten jetzt auch vor kurzem, der war auch in der Politik tätig und hat gesagt, ich kann das und ich mache das selber. Na, dann akzeptiere ich das auch. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es gibt nichts Persönlicheres als die Worte der Familie. Und wer das sich zutraut und kann, warum auch nicht?
Gab es da auch schon dann, wo du sagst, oh, hätte er mal lieber nicht machen sollen?
Ganz oft.
Also wo es einfach sich überschätzt und sagt, ich mache das, komm hier, ich bin da.
Genau.
Ja, und dann während der Rede dann, wie reagiert ihr da? Seid ihr da irgendwie?
Also grundsätzlich sage ich immer am Anfang, also wenn die dann sagen, ich halte die Rede selber, sage dann, schicken Sie mir bitte das Manuskript mir persönlich nochmal, dass ich einfach in der Zeit, wo Sie sprechen, mitlesen kann und sollte es dann bei Ihnen nicht mehr funktionieren, ich sofort mit einsteigen und kann weiter. Und dann kann er dann sich erstmal wieder erholen. Entweder liest er dann weiter oder er lässt es dann komplett und ich mache das dann zu Ende.
Du hast ja gesagt, oder ihr holt ja die Leichen aus von unterschiedlichsten Orten, also die Toten. Sagt man eigentlich Leichen oder Toten? Wie ist das eigentlich?
Also ich sage ungern Leiche.
Klingt doof, ne? Ja, habe ich gerade gemerkt. Also die Toten, holt ihr die von unterschiedlichen Orten, holt ihr die ab?
Ja.
Gibt es da Unterschiede? Ich sage jetzt mal Kriminalfall, Suizid.
Letzten Endes, egal wo sie liegen.
Ne? Mit was holt ihr die ab?
Also grundsätzlich mit dem Sarg.
Richtig, mit einem Holzsarg.
Genau, mit einem Holzsarg. Der ist auch innen ausgeschlagen mit Seitenanhang und Matratze, wo dann wirklich der Verstorbene dann auch gut liegen kann.
Mhm. Und wenn ihr die abholt, hat sich da auch so was verändert irgendwie in der letzten Zeit? Also
ich sag mal so, die Menschen werden aufgrund, keine Ahnung warum, immer schwerer. Ne? Also das ist wirklich so ein Problem, sage ich jetzt auch mal, weil wir fahren zu den Abholungen meistens zu zweit. Oftmals kriegt man es nicht gesagt am Telefon,
dass wie schwer derjenige der Tote ist.
Ja. Mhm. Und dann kommst du da hin und liegt im Schlafzimmer. Jetzt gehst du da in das Schlafzimmer rein, weil du ja die Lage checken willst und siehst erstmal nur Decke. Und denkst ja, okay, ist ja in Ordnung, aber dann, dass das Bett sich ja auch noch nach unten neigen kann, tratzentechnisch, das sieht man ja dann oftmals erstmal nicht. So, und dann hast du halt dann diesen schweren Verstorbenen da liegen und musst dir dann wirklich Gedanken machen, wie kriegst du den jetzt würdevoll und dementsprechend auch akzeptabel für die Familie überführt. So, und dann gibt es halt dann auch wieder Techniken, wenn es dann gar nicht mehr geht, muss man halt auch die Feuerwehr rufen.
Also wenn zu schwer ist,
der Tod. Wenn es dann zu schwer ist, ne, wir probieren es erstmal immer, dass wir es hinkriegen, dass wir auch nochmal Kollegen rankriegen von uns, ne, dass wir dann zu viert, zu sechst, das verlagert sich ja dann das Gewicht für jeden Einzelnen. Und wenn es dann wirklich immer noch nicht geht, dann müssen wir wirklich dann auf die Hilfe der Feuerwehr zurückgreifen.
Und da geht es aber nicht immer im Sarg, weil ich kann mir auch vorstellen, dass jemand vielleicht, keine Ahnung, 4. Etage und dann ist der Gang relativ eng, den sperrigen Holzsarg oder ist das Holz? Ja.
Das ist Holz.
Ja. Wie transportiert oder befördert ihr dann die Toten?
Entweder gibt es dann so eine Trage, die man nach oben stellen kann, auf fast ja, vertikal, oder dann halt eben mit einem Bodybag. Mhm. Dass man sagt, wie so ein Leichensack, ne? Also heißt es ja auf Deutsch.
Auch um die Kurve sozusagen.
Dass man quasi wirklich flexibel um die Kurve rumkommt und dann würdevoll nach unten trägt. Und dann sagt man halt der Familie, bleibt da mal kurz in der Wohnung. Wir holen euch da noch dazu. Ihr könnt dann gerne nochmal am Sarg euch verabschieden.
Gibt es eigentlich so, hast du da so internationale Geflogenheiten? Wie findest du die deutsche Trauer gegenüber der, ich sag jetzt mal, anderen Nationalitäten? Hast du dich damit überhaupt beschäftigt oder guckst du da auch so, wie andere das machen?
Man sieht ja manchmal auch im Fernsehen, ne, wie dort dann gefeiert wird, im wahrsten Sinne gefeiert wird. Die deutsche Bestattungskultur ist halt einfach biesig.
Biesig,
wird zu alt. Man hält irgendwie immer an diesen Traditionen fest. Man muss in schwarzer Kleidung kommen, man muss an dem Bild noch irgendwie dieses schwarze Bändel dran haben, diesen Trauerflor. Völlig unnötig für mich. Mal so ein bisschen in die Moderne gehen. Ne? Guckt nach China, guckt nach Indien. Keine Ahnung, Brasilien, die feiern das richtig. Die sind bunt angezogen, da geht das stundenlang, da geht sogar ein Feuerwerk in die Luft. Und hier...
Also nur die, Schwarz.
Mal wirklich übertrieben jetzt gesehen, die Trauerklöße und...
Also was würdest du dir da wünschen, also in der deutschen Trauerkultur?
Dass sie weltoffener wird, auch was die Bestattungsformen angeht. Dass man jetzt einfach sagt, wenn der Verstorbene das gewünscht hat oder auch die Familie gewünscht hat, dass die Asche verstreut wird, dass das auch passieren darf. Momentan geht es ja nur in Bremen auf dem Friedhof, aber auch nur wieder auf einem Stück des Friedhofes, wo man die Asche dann ausstreuen kann. Dass man dann einfach sagt, okay, oder der Verstorbene hat gewollt, dass die Urne in den Garten beigesetzt wird. Ja, warum denn nicht? Warum soll denn das nicht gehen?
Aber das geht bei uns aus rechtlichen Gründen nicht, oder?
Richtig.
Also wenn ich mir das wünschen würde, dass ich bei mir zu Hause oder hier im Fischerdorf begraben werden möchte, geht das nicht?
Das geht nicht, nein. Weil in Deutschland herrscht Friedhofspflicht.
Okay, das heißt also, es liegt nicht an den Familien oder an den Verstorbenen, die sich das wünschen, sondern es liegt an unserer Gesetzgebung, oder?
Genau, es liegt an den Gesetzen, was das verhindert.
Und die sind wahrscheinlich noch von 1800 noch was, oder?
Sehr wahrscheinlich. Weiß jetzt nicht, wann die geschrieben wurden letzten Endes, aber da sollte vielleicht auch mal drüber nachgedacht werden, die ein bisschen aufzuweichen, weil der Wandel geht einfach auch woanders hin.
Gibt es da auch viele Familien, die sagen, also genau das, was du sagst, diese Trauerkultur nervt uns ab, die ist spießig, die ist einfach nur traurig. Wir gehen ins Ausland. Also wir lassen unsere Verstorbenen im Ausland beerdigen. Holland, Tschechei, was weiß ich. Ich habe gehört mal, es ist in Holland kannst du dich zum Diamant pressen lassen. Kennst du das?
Habe ich schon mal gehört, ne, gerade auch mit der Schweiz, die machen das auch. Man kann sich auch mittlerweile zu einem Baum machen lassen. Klingt jetzt doof, aber letzten Endes würde die Asche quasi letzten des Verstorbenen an die Wurzeln des Baumes gelegt und mit einem Mineralgemisch vermischt und dann wächst der Baum und nach 6 bis 9 Monaten kommt der Baum nach Hause und du kannst ihn in den Garten einpflanzen. Ja, das sind immer so Sachen,
die das muss man wollen irgendwie.
Gell? Richtig.
Wie denkst du selber auch über den Tod nach? Gibt es aus deiner Sicht so eine Wiedergeburt? Beschäftigst du dich da viel damit aufgrund deines Berufes?
Also ich habe immer früher gesagt, wenn ich mal wiedergeboren werde, dann will ich eine Katze sein. Na, mich irgendwo hinlegen, mich begraulen lassen und mein Fressen kriege ich dann. Ob das letzten Endes dann irgendwann mal so ist, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ja, aber ich habe auch immer gesagt, ich habe keine Angst vorm Tod, auch vorm Sterben. Mhm. Weil ich nicht weiß, wie das sein wird. Habe ich Schmerzen? Geht's schnell? Oder quäle ich mich noch jahrelang im Bett mit einem Blick nach oben an die Wand und kann mich nicht mehr regen? Das ist das, wo ich sage, das beschäftigt mich mehr als der Tod selber.
Aber dich kann das ja nur deshalb beschäftigen, weil die Angehörigen dir diese Dinge erzählen, bevor die Verstorbenen gegangen sind, wie es ihnen so erging, bevor sie hat das zugenommen? Vielleicht auch aufgrund der Medizin, weil man wird künstlich am Leben erhalten und dies und jenes. Wie schätzt du das ein?
Also ich denke schon, dass das medizinisch gesehen, sage ich mal jetzt, da das Klammerngesetz-Problem liegt. Na, weil wenn man wirklich nur noch an die Decke starrt, ist dann das Leben an sich, ist das noch was wert? Na, oder macht man es einfach nur, weil ja diesen ethischen Konflikt hat? Na, man hat ja als Arzt gesagt, man hilft. Na, und dann hilft manchmal auch keine Patientenverfügung, wo drin steht, ich will keine lebenserhaltenden Maßnahmen, weil wenn sie nicht notariell beglaubigt ist, dann ist es wieder nicht richtig und hin und her.
Also glaubst du da auch, dass da gesetzlich sich was ändern müsste aus deiner Sicht?
Also wenn wirklich jemand nicht mehr kann, nicht mehr will, auch vom Status her, ne? Ich will jetzt sterben, dass das irgendwie aufgeweicht wird, dass man das auch hier erlaubt, diese Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Das finde ich schon sehr auch schwierig, wenn man so eine Entscheidung treffen muss. Ich glaube, als derjenige, den es betrifft, also wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann war die bis zum Schluss geistig voll da und hat dann auch immer noch von der Zukunft gesprochen. Aber du hast natürlich gemerkt, das geht nicht mehr. Mhm. Die konnte nicht mehr aufstehen, gar nichts mehr. Ne? Wie willst du sowas dann entscheiden, wenn der Geist sagt?
Ja, das ist halt dann das Problem. Ne? Wenn wirklich geistig, ja, deswegen habe ich ja gesagt, wenn man nur noch an die Decke starrt, da diesen Zwiespalt zu finden. Ne? Klar, wenn ich geistig fit bin, kann mich aber nicht mehr bewegen, kann aber immer noch, sage ich mal, gedanklich am Leben teilnehmen. Ist das wieder eine andere Geschichte, als wenn ich...
Aber wenn du dann nur noch Schmerzen hast und zwar geistig voll da bist, auch irgendwie schwierig.
Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Wie macht man das am besten für den...
Von daher kommt wahrscheinlich auch deine Angst, also weil das, weil die Medizin heute, also die kann ja Wochen, Monate das noch hinausziehen.
Ne? Richtig. Na, ich sehe es bei meinem Bruder, beste Beispiel. seit über 30 Jahren Dialysepatient, ne? Und damals in der Kinderdialyse haben sie ihn getestet und gemacht und gesagt, und haben gesagt, ne, so circa 30, 35 Jahre alt. Das ist dein Ziel, ne, oder dein Limit. Er wird dieses Jahr 50, aber ist körperlich halt auch wirklich am Ende. So, Durchblutungsstörungen, kann sich ganz schlecht bewegen und allen drum und dran. Wo man dann auch sagt, es ist schön, ja, logisch, wer verliert gerne ein Familienmitglied, aber es ist halt wirklich auch anstrengend für ihn.
Wie viele Bestattungshäuser gibt es eigentlich in Gera?
Meines Wissens 12 oder 13.
Kann das ja eigentlich jeder machen oder also kann jeder eine Firma ein Bestattungshaus eröffnen oder muss man da eine besondere Genehmigung? Bei Fahrschulen ist es so, du brauchst eine Fahrschulerlaubnis, die vom Landesverwaltungsamt in Thüringen erteilt wird unter den gewissen Voraussetzungen, die du erbringen musst. Unter anderem Fahrlehrer, gewisses Alter etc., Ausstattung. Ist das bei euch genauso oder?
Nee, also es kann letzten Endes wirklich jeder aufs Gewerbeamt gehen mit 20 Euro, 25 Euro, was so ein Gewerbeschein kostet und sagen, ab morgen will ich Bestatter sein.
Und ich muss da aber dieses Wissen haben, wie ich damit umgehe, die 2 Stunden einhalten, was du gesagt hast, das muss doch alles irgendwie, gibt es da nicht eine Prüfung oder sowas dafür?
Gar nicht letzten Endes. Das ist halt, wo man auch sagt, finde ich ein bisschen schwierig. Für mich wäre es halt als Voraussetzung, wenigstens irgendwie eine gewisse Zeit in dem Beruf gearbeitet zu haben, ne? Oder wenigstens auch ein Meister zu sein.
Ne? Meister für?
Bestattungsfachkraft, also für Bestattung.
Ach, das gibt's schon, ne? Meister für, also eine Bestattungsfachkraft, so nennt sich das, oder?
Genau.
Und die geht dann auch 2 Jahre, die Ausbildung, oder 3 Jahre? Oder?
3 Jahre, glaube ich.
3 Jahre, okay.
Und die gibt es auch noch nicht allzu lang, 2005.
Zählt das eigentlich als Handwerk?
Das ist ein Handwerk.
Das heißt, ihr seid auch in der Handwerksrolle eingetragen?
Richtig, weil wir halt auch vieles mit der Hand noch machen. Wir schlagen ja den Sarg selber aus, wir machen die Füße noch selber mit ran und also es zählt schon zum Handwerk. Wir werden immer mehr auch Dienstleister, logisch. Ganz, ganz viel ist Dienstleistung, aber auch viel Handwerk mit dabei.
Dienstleistung, was meinst du damit?
Das, was wir im Büro machen, sprich die ganze Arbeit, Formalitäten, Blumenbestellung. Ja, wir machen auch letzten Endes, wenn es dann wirklich mit den Angehörigen nicht anders geht, die Steinmetz-Geschichte, dass wir auch mal den Steinmetz anrufen und sagen, hier, die Familie hat gemeint, der Stein soll Marmor sein. Na, das haben wir auch schon mitgemacht und das ist halt so diese Dienstleistung.
Wie viel Menschen in Gera, also das müssen die 11 müssen sich ja die Verstorbenen teilen, wenn man so will. Klingt jetzt auch ein bisschen makaber. Das ist ja eure Kundschaft.
Richtig, ja.
Wenn man so will. Wie viel sind das pro Jahr in Gera?
Wenn man auf die Sterbeurkunde schaut, wenn man es jetzt mal bei mir jetzt so sieht, steht ja immer oben diese Registernummer. Und da war jetzt, glaube ich, im Dezember 1900 irgendwas.
Aus Gera?
Nicht nur aus Gera, sondern die in Gera gestorben sind.
Das sind so 190 Beerdigungen pro Institut wahrscheinlich, oder? 200, so ungefähr.
In etwa, ja. Es schwankt halt natürlich auch, ne, weil kein Jahr ist gleich. Ne. Manchmal hat man auch über 300 und dann halt auch mal wieder ein bisschen weniger. Aber das ist so ungefähr ein gutes Mittel.
Wie groß ist eure Truppe? Wie viele Leute seid ihr bei euch?
In Weida sind wir 7, 8, ne, mit denen, die dann so stundenweise mit da sind. Und 2018 wurde ja noch fusioniert mit dem Bestattungsinstitut Weberstraße aus Greiz. Und da sind ja auch nochmal 5, 6 Leute.
Seid ihr damit einer der großen Bestattungshäuser oder gibt es noch größere?
Glaub nicht, dass es noch viel größer was gibt. Meistens haben so 2, 3 Leute, mit denen sie gut auskommen.
Also ich glaube, dass viele, ich weiß gar nicht, ob es uns so ging jetzt, wo die Mutter gegangen ist. Gut, wir waren vorbereitet, aber es gibt glaube ich auch viele, die haben Angst, zum Bestatter zu gehen. Was erwartet mich da? Weil das hast du ja nicht alltäglich. Gibt es da von dir noch ein paar Hinweise und Tipps und Anregungen, wie man sich darauf einstellen sollte?
Also ich sage das immer ganz gerne so, zum Zahnarzt geht man auch nicht so gerne. Ne? Da hat man auch nur wieder mal diese Angst. Und so vergleiche ich das halt auch mal mit einem Bestatter. Kommt rein und stellt eure Fragen. Wir beißen nicht. Gegenteil, wir fangen euch auch auf. Ne? Wir erzählen auch ganz oft dann einfach über das, was die Leute beschäftigt. Ne? Da geht es gar nicht erstmal darum, was geklärt werden soll, sondern wir fragen dann auch, na, was geht's denn? Ja, der Vati liegt im Sterben und wir wissen nicht, wie wir uns da jetzt verhalten sollen. Und
ach so, die kommen im Vorfeld jetzt.
Und sagen dann, ja, wir wissen nicht und dann kommen dann, setzen sich erstmal her und dann kommen wir über das Gespräch, wie geht's denn dem Vati, warum liegt er denn eigentlich, ne? Was ist der Grund? Kommen wir dann langsam in das Gespräch, wo sie dann sagen, so, und wir haben uns das und das vorgestellt, der Friedhof, wo man dann einfach so quasi um die Hintertür herum dann auf die zugeht und sagen kann, so, Jetzt erzählt ihr, nehmt euch gleichzeitig auch die Angst, mit dem Bestatter über den Tod halt zu reden.
Das heißt also, die Kundschaft, wenn du so willst, kommt schon bevor der Vati verstorben ist.
Genau. Und auch wenn dann meinetwegen der Fall eingetreten ist. Und
also sowas sollte man auch wahrnehmen. Also da wäre ich jetzt eigentlich gar nicht drauf gekommen, weil ich wäre jetzt nur dann ins Bestattungshaus gegangen, wenn es zu Ende ist und jetzt brauche ich die Dienstleistung. Aber in dem Falle sagst du, nee, kommt mal schon ein bisschen eher.
Genau. Einfach vorher kommen, weil zu diesem Zeitpunkt, wo der Vati noch lebt, ist man zwar vielleicht auch schon auseinander durch den Wind, aber man kann gewisse Dinge noch mit klarem Kopf klären.
Was nach dem Tod dann nicht mehr geht.
Genau, weil dann ist man kopflos. Ne? Dann sitzen wir als Bestatter auch da und fragen, dann schreiben wir was auf und dann nach 2-3 Tagen kommt die Familie wieder und sagt, nee, das will ich nicht. Das haben wir zwar so besprochen, aber ich war da noch so durch den Wind. Ne? Deswegen lieber vorher vorbeikommen und sagen, so hat sich das der Vati vorgestellt, so wollen wir das auch haben und dann wird das auch. Weil dann ist man nicht mehr so kopflos und entscheidet irgendwas, was man vielleicht gar nicht wollte.
Gab es eigentlich schon mal so einen Trauerfeier, wo es pietätlos wurde, wo sich jemand daneben benommen hat oder so? Du sagst, Mensch, das geht gar nicht.
Und jetzt nicht so speziell, dass sie sich vielleicht geprügelt haben oder so, aber es war schon mal so vorgekommen bei einer Trauerrede, wo ich die Rede gehalten habe, dass ständig einer auf der rechten Seite mit dem Kopf geschüttelt hat. Und immer gedacht, das stimmt doch gar nicht, kann ja gar nicht, also, woher weiß der das, oder woher soll denn der das wissen? Wo ich dann auch gesagt habe, so, ich bin jetzt hier vorne der Redner und ich lese das jetzt vor.
Also während der Rede hast du das gesagt?
Ja, ne, weil das bringt einen ja auch aus dem Konzept. Das ist wie so ein kleines Kind, was permanent dann Töne von sich gibt.
Du beobachtest ja die Leute auch, oder?
Richtig.
Bei deiner Trauerrede.
Genau, ich gehe ja immer mit den Augen mal durch die Reihen durch. Und wenn du dann immer an der Seite siehst, wie da jemand mit dem Kopf schüttelt, und dann machst du dir ja auch deine Gedanken. Mhm. Stimmt das überhaupt, was du jetzt erzählst? Ne? Oder erzählst du jetzt hier den größten Quatsch? Aber ich wusste im Vorfeld schon, dass der wahrscheinlich Theater.
Querulant ist.
Ja. Und da habe ich dann halt nach dem Lied dann gesagt, so, jetzt hoffe ich, dass die Ruhe einkehrt. Na, und das war dann auch so letzten Endes. Na, manchmal hat man auch diese Familienkonflikte, wo dann links die eine Familie sitzt, rechts die andere Familie.
Keiner miteinander redet.
Und
ach, schlimm.
Links und rechts liegen dann auch die Blumen. In der Mitte liegt gar nichts. Mhm. Da, wo der Verstorbene eigentlich mit der Urne steht oder mit dem Sarg. Also das hat man auch. Und das wird leider auch immer mehr, dass die Leute sich untereinander nicht mehr grün sind.
Okay, das Gefühl hast du.
Das nimmt immer mehr zu. Und dann sehen sie sich dann das erste Mal wieder bei der Beerdigung. Ne, dann liegen sie sich gern kurz im Arm und dann hinterher geht dann das Gestreite wieder los. Das ist traurig eigentlich.
Ja, vielleicht ist das auch die Entwicklung gerade.
Mag auch sein, ja.
Aber hast du auch schon mal so eine Trauerrede geführt, wo du das Gefühl hast, irgendwie gerade über den Verstorbenen hat man wieder zusammengefunden? Gab es das auch schon?
Also es wurde mir noch nicht persönlich zugetragen, dass er sich jetzt mit der Schwester, mit dem Bruder nach 10 Jahren endlich wieder versöhnt hat. Aber man merkt ja dann schon nach der Rede, nach der Feier, ob die sich dann verstehen. Ne? Es gab auch schon, dann sind sie zusammen ins Büro gekommen, ne? Haben dann die Danksagung gemacht, was vorher nicht war. Aber ob das dann letzten Endes wirklich so bleibt und hält, das müssen die beiden klären.
Ich habe es ja extrem würdevoll emotional auch empfunden, als die Mutter beerdigt wurde. Kommen danach die Leute nochmal zu euch und bedanken sich auch? Oder?
Hin und wieder. Ist nicht jede Familie so, dass die dann sagt, die kommt vorbei, ne, und dann gibt es halt auch mal eine Flasche Sekt oder eine Flasche Wein oder sowas. Aber oftmals kommen sie ja auch nochmal, um eine Danksagung aufzunehmen.
Also insgesamt danke an alle Beteiligten.
Genau. Und dann kommen sie halt ins Büro und sagen so, wir wollen jetzt noch eine Danksagung machen. Und gleichzeitig ja große Dank nochmal an Sie für die würdevolle Begleitung. Ne, und das schreiben wir dann halt auch mit rein in die Anzeige.
Also ich darf jetzt mal offiziell hier an der Stelle, du warst ja der Trauerredner von der Mama.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, das war extrem würdevoll. Du hast doch gesehen, ich habe viel geheult.
Ja.
Aber das ist einfach so, fang gleich wieder an. Aber das war wirklich extrem würdevoll und ihr habt das auch toll gemacht. Also man kann nur 5 Sterne weitergeben. Danke. Von daher mal jetzt keine Flasche Sekt, sondern an dieser Stelle das mal in dieser Form so gemacht.
Ja.
Und ich kann das auch wirklich nur empfehlen. Ja, vielleicht zum Schluss noch. Hast du noch einen Hinweis oder einen Tipp oder irgendwas, was wir noch weitergeben können?
Einfach offen mit dem Thema umzugehen. Keine Angst zu haben und letzten Endes, ja, wenn man Fragen hat, auch mal zum Bestatter zu gehen und Fragen stellen. Es kostet nichts, ne? Und man ist dann vielleicht ein Stück weit freier oder Befreiter, wenn es dann wirklich dann dazu kommt.
Aber jetzt habe ich eine Idee.
Ja.
Also du sagst jetzt, wir sollten eher offen oder neue Ideen einbringen in diese ganze Bestattung. Aber ich sehe eigentlich immer nur, die Autos in schwarz. Euch selber sieht man selber in schwarz.
Mhm.
Wäre das auch nochmal ein Thema, so ein Regelbruch? Bestattungshaus, das jetzt irgendwie ganz anders daherkommt?
Also wir zum Beispiel, die Mädels in Weida, die haben grundsätzlich nicht schwarz an.
Ja, ja, ja.
Die haben meistens eine weiße Bluse und eine blaue Jeans oder sowas an oder eine helle Jeans. Ich selber, wenn ich jetzt nicht eine Trauerfeier habe, habe auch eine graue Jeans an, ne? Aber obenrum halt immer Jackett und Hemd. Aber das wäre, also ich bin da voll mit dabei, zu sagen, warum nicht dann mal ein bisschen legerer als dieses traditionsbewusste Schwarz.
Naja, also ich wünsche dir da viel Erfolg beim Regelbruch.
Ja, danke.
Na, und dass die Menschen auch sich so beerdigen lassen können, wie sie es wollen.
Das auf jeden Fall.
Und das scheint ja momentan nicht der Fall zu sein. Da ist die Gesetzgebung, sagt strikt, so und so sieht's aus. Und da kann man nur hoffen, dass da in Zukunft sich einiges ändert. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Empathie. Klar, die brauchst du ja. Viel Emotion und alles Gute für dich, deine Familie.
Dankeschön.
Und deine Firma natürlich, beste Grüße.
Ne? Das mache ich.
Danke, dass du da warst.
Es hat mich auch gefreut, dass ich hier sein durfte.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.